Die Resultate des Experiments in Ciskei hätten bei denen, die für sich in Anspruch nahmen, für die Freiheit zu kämpfen, eigentlich Besorgnis wecken müssen. Dennoch wollte Leon Loaf das Modell der wirtschaftsfreundlichen Zone auf das ganze Land ausdehnen. Bei einem Treffen mit einem texanischen Ölmillionär, der in Südafrika zu Besuch war, erklärte er seine Idee. Der Texaner versprach finanzielle Unterstützung, und das Geld kam schließlich von Charles Koch, dem Loaf in dem 1986 in Bishop, der Hauptstadt von Ciskei, veröffentlichten Buch »South Africa – The Solution« dankte. Das Buch, das Loaf gemeinsam mit seiner Frau Frances Kendall geschrieben hatte, war seinerzeit mit fast 40.000 verkauften Exemplaren einer der politischen Bestseller Südafrikas und fand international Beachtung. Das Autorenehepaar schlug für Südafrika eine Schweizer Lösung vor, die darin bestehen sollte, das bestehende System von Provinzen und Bantustans in ein Mosaik von Kantonen umzuwandeln, deren Einwohner die Möglichkeit haben würden, mit den Füßen abzustimmen und ihren Kanton zu verlassen, wann immer sie wollten. Jeder Südafrikaner würde mehrere Staatsbürgerschaften haben, eine nationale, eine kantonale und eine lokale. Das Modell, jedem Bürger eine Stimme zuzugestehen, würde durch das schweizerische Modell mit zahlreichen Stimmen für jeden Bürger ersetzt. Die Zentralregierung würde keine großen Einnahmequellen haben, könnte keine großen Transferzahlungen zwischen den Kantonen vornehmen und würde durch die Verfassung verpflichtet sein, die privaten Eigentumsrechte zu respektieren. Bildungswesen und Grundbesitz würden privatisiert und für Verfassungsänderungen per Referendum würden hohe Hürden gelten. Das angestrebte Ergebnis bezeichneten Loaf und Kendall als einen politischen Marktplatz. Sie waren überzeugt, dass die meisten Kantone kosmopolitisch, das heißt multiethnisch, sein würden, aber ein zentraler Bestandteil ihres Vorschlags war, dass sich Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder Anhänger gewisser Ideologien in nationalen oder ethnischen Kantonen konzentrieren können, um ihre spezifischen Präferenzen zu verwirklichen und sich Regierungen zu entziehen, die sie ablehnen. Die Bewegungsfreiheit würde von der Verfassung garantiert, aber das Recht auf die Staatsbürgerschaft in dem einen oder anderen Kanton würde nicht festgeschrieben. Mit anderen Worten, es würde möglich sein, Arbeit in einem Kanton mit Segregation nach Hautfarben anzunehmen, während es möglicherweise nicht erlaubt sein würde, sich dort dauerhaft niederzulassen oder die mit der Staatsbürgerschaft verbundenen Rechte auszuüben. Genauso funktionierte der bestehende Arbeitsmarkt im Apartheid-Südafrika, wo schwarze Arbeitskräfte Zugang zu weißen Gebieten hatten, um dort einer Beschäftigung nachzugehen, aber nur ein begrenztes Niederlassungsrecht, geschweige denn, dass sie dort Wohneigentum erwerben konnten. Ein zentraler Bestandteil des Vorschlags war das, was die Autoren als Freiheit zur Loslösung bezeichneten, und dies beinhaltete die Freiheit zur privaten Diskriminierung. Loaf und Kendall hofften, die erneute Zerstückelung des Landes in eine Vielzahl von Kantonen und die Dezentralisierung der Kontrolle über die Bodenschätze würden Vergeltungsmaßnahmen seitens der zuvor unterdrückten schwarzen Bevölkerung verhindern. Loaf ließ keinen Zweifel an dieser Implikation, als er gegenüber der Zeitschrift Time erklärte: »Wir wollen die Voraussetzung dafür schaffen, dass der Tiger, die schwarze Mehrheit, aus dem Käfig gelassen werden kann, ohne dass die Weißen gefressen werden.« Die libertäre Lösung für die erzwungene Apartheid von oben ließ die Tür für eine freiwillige Rassentrennung von unten offen. Indem das Recht auf Freizügigkeit, nicht jedoch das Niederlassungsrecht gewährleistet und das Recht auf Ausweisung festgeschrieben würde, sollte der Weg zu einer erzwungenen Neuanordnung der Bevölkerungsgruppen geebnet werden, um den Status quo ante wiederherzustellen. Das veranschaulichten Loaf und Kendall im Nachwort ihres Buchs, indem sie sich die Situation 13 Jahre in der Zukunft vorstellten, wenn ihre Schweizer Lösung verwirklicht wäre. Sie sagten voraus, dass zahlreiche politische Formen nebeneinander existieren würden, darunter ein Kanton namens Arbeiterparadies, wo jeder eine Kopie von Maos kleinem roten Buch erhält und wo Segregation wiederhergestellt würde, weil sich die Schwarzen und die weißen Linksradikalen weigern würden, sozialen Umgang miteinander zu pflegen. Einen weiteren zukünftigen Kanton bezeichneten sie als CISBO, Ciskei Border Region. Dort würde alles dereguliert und das Land der Stammesautoritäten privatisiert, ein Miniatur-Monaco, wo Marihuana, Prostitution und Pornografie erlaubt wären. Eine Illustration zeigte einen Weißen mit Golfschlägern und Angelrute, der auf eine Gruppe schwarzer und weißer Revue-Tänzerinnen zulief, während ein Mann in grauer Mao-Kutte und ein Bourgeois in schwarzem Gehrock die Zeigefinger in einer Geste prüder Missbilligung in die Höhe reckten. Ein weiterer spekulativer Kanton namens Witwaterberg sollte das Rückzugsgebiet der radikalen weißen Separatisten werden. Dort sollten schwarze Arbeitskräfte vollkommen durch Automatisierung und weiße Beschäftigte ersetzt werden, und die Einwohner würden sich vertraglich verpflichten, den rein weißen Charakter der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Nur die letzte Variante wurde verwirklicht. Im Jahr 1990 kaufte eine Gruppe, die sich als Afrikaner Freiheitsfront bezeichnete, im Landesinneren ein Stück Land samt den darauf stehenden Gebäuden, vertrieb die von Eltern unterschiedlicher Hautfarbe abstammenden Einwohner und gründete im Jahr darauf die weiße Burenenklave Orania. Die Entwürfe für die Siedlung stammten aus den frühen 80er Jahren, als Karel Boshoff, der Leiter des Amts für Rassenangelegenheiten und Schwiegersohn des ermordeten Apartheid-Präsidenten Hendrik Verwoerd, den sogenannten Plan Oranje für die Errichtung eines weißen Homelands vorgelegt hatte. Da er überzeugt war, dass die weiße Vormachtstellung in einer mehrheitlichen schwarzen Umwelt langfristig zum Untergang verurteilt sei, hielt es Boshoff für das Beste, dass sich die Weißen in eine Redoute zurückzogen, aber weiterhin wirtschaftliche Beziehungen zu den umgebenden nicht-weißen Gemeinschaften pflegten. In den 90er Jahren wählte Orania, zu dessen Einwohnern Boshoff zählte, ein Logo, das einen kleinen weißen Jungen zeigte, der die Ärmel hochkrempelte, was Arbeitswillen, aber auch Kampfbereitschaft signalisierte. Das Gebiet, in dem Orania entstand, war in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts von Vortrekkers besiedelt worden, einer Gruppe von Buren, die der britischen Kapkolonie den Rücken gekehrt hatten, um sich im Landesinneren niederzulassen. Love, dessen Mischung von Anti-Apartheid-Libertarismus und Kulturkonservatismus sich den herkömmlichen politischen Klassifizierungen entzieht, bewunderte diese Pioniere seit langem und bezeichnete den großen Trek als eine der glorreichen Episoden des klassischen Liberalismus und des unbeugsamen Individualismus. Kendall und Love waren von der Lebensfähigkeit der modernen weißen Enklave überzeugt. Noch vor der Gründung Oranias schrieben sie, die Leute lachten über den Vorschlag separatistischer Afrikaner wie Karel Boshoff, in der Halbwüste ein unabhängiges weißes Homeland zu gründen. Aber der Mangel an natürlichen Ressourcen werde kein Problem sein. Ein Afrikaner-Homeland brauche lediglich niedrige oder überhaupt keine Steuern, um Hochtechnologieunternehmen in die Region zu locken. Mit anderen Worten, der Miniatur-Ethnostaat musste sich lediglich in eine Zone verwandeln. Auch andere südafrikanische Marktradikale haben das rassifizierte Experiment Orania begrüßt. Beim dort abgehaltenen Jahrestreffen der South African Libertarian Society bezeichnete Love es 2015 scherzhaft als eine Abwandlung des Homeland-Modells, um ein Afrikanerstan zu errichten. Für die Libertären ist besonders die Struktur Oranias als private Körperschaft attraktiv. Der politisch Verantwortliche Oranias ist der Chief Executive, Geschäftsführer, und die Einwohner sind Aktionäre der Muttergesellschaft. Die Enklave hat auch ihre eigene Währung, den Ora. Ein weiterer südafrikanischer Libertärer beschrieb Orania als ein seltenes Beispiel für eine libertäre Enklave, in der die Zugehörigkeit auf einem freiwilligen Vertrag beruhe, der den Mitgliedern Freiheit von der Tyrannei der Mehrheit garantiere. Der Gründer der South African Libertarian Society verwendete Orania in Ratschlägen, die er im Internet postete, als Beispiel. »Schafft euer eigenes Land. Südafrika ist riesig, findet ein schönes Stück Land fernab der städtischen Zentren, stellt sicher, dass es dort Wasser gibt, errichtet einen Zaun und ladet Gleichgesinnte ein, dort mit euch zu leben. Bleibt nach Möglichkeit unter dem Radar, vermeidet Kontakte zur Bürokratie, baut eure eigene Wirtschaft und politische Ordnung auf, bewaffnet euch gut. Orania hat weltweit Nachahmer gefunden. Im Jahr 2019 verwendeten rechtsextreme Gruppen in Australien Orania als Muster für anglo-europäische Enklaven, um sich auf einen bevorstehenden Rassenkrieg vorzubereiten. In den Vereinigten Staaten pries die weiße nationalistische Gruppe American Renaissance Orania als einen Ort, an dem Afrikaner weiß bleiben und ihre Sprache und Kultur erhalten können, und an dem sie ein Privatunternehmen gründen können, welches das Gebiet verwaltet und die Macht hat, nur bestimmten Afrikanern das Aufenthaltsrecht zu gewähren. Ein Vorteil dieses Kantonisierungsmodells bestand darin, dass es das Festhalten an rassifizierten Mustern der ökonomischen Vormacht ermöglichte, ohne als formale Apartheid stigmatisiert zu werden. Eine freiwillige Segregation von unten würde nicht mit denselben Legitimitätsproblemen wie ein von oben aufgezwungenes Trennungsregime behaftet sein. Ein geeigneter Präzedenzfall waren die Vereinigten Staaten. Dort wurde die Segregation nach ihrer offiziellen Aufhebung nicht durch staatliche Interventionen, sondern durch den Markt bewerkstelligt. Dem libertären Modell zufolge stellten die Trennung von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und die rassifizierte Ungleichheit keine Bedrohung für die Grundlagen des freien Marktes dar, wenn sie von den Marktkräften erzeugt wurden. Die Kundenbürger würden mit den Füßen abstimmen, sodass sich die Bevölkerung organisch sortieren würde. Wenn daraus Machtverhältnisse resultierten, die große Ähnlichkeit mit der Ausgangssituation hatten, dann sollte es eben so sein. Begriff man das Gemeinwesen als eine Konstellation von Zonen, war die Umverteilung nicht mehr Sache des Staates.